Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Das Islamische Zentrum Hamburg verstand sich selbst als eine Vertretung der schiitischen Muslime in Deutschland. Jetzt, nach dem gestrigen Verbot, ist klar, es war vor allem eine Vertretung des Mullah-Regimes im Iran und des iranischen Revolutionsführers. Das IZH soll auch die schiitische Terrormiliz Hezbollah unterstützt haben. Und das Zentrum habe eine islamistische, totalitäre Ideologie und aggressiven Antisemitismus verbreitet. Das sagte gestern Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Hier im Religionsmagazin Tag für Tag beschäftigen wir uns heute mit schiitischem Islam in Deutschland, fernab von den Einflüssen des iranischen Regimes oder der Hezbollah. Und zwar mit Gläubigen und Moscheen, die sich bewusst davon distanzieren oder sogar aus religiösen Gründen unpolitisch sind. Darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Katayoun Amirpour. Sie ist Islamwissenschaftlerin in Köln und forscht seit langem zum Iran, zum schiitischen Islam und der iranischen Diaspora in Deutschland. Wie sehr hat das IZH in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten denn den schiitischen Islam in Deutschland geprägt?
Das ist schwer einzuschätzen. Also die iranische Regierung hat natürlich über das IZH versucht, in die einzelnen schiitischen Moscheegemeinden einzudringen. Aber derer gibt es ja sehr viele und es gibt auch sehr viele, die in ganz bewusster Abwendung vom iranischen Regime sich da nicht haben reinreden lassen. Also das kann man so nicht beziffern und das wäre dann tatsächlich eher eine Frage an den Verfassungsschutz, wo sie mit drin waren und wo sie nicht mit drin waren.
Wie leicht ist es für schiitische Gemeinden zu sagen, wir wollen da jetzt wirklich gar nichts mit zu tun haben mit dem Iran, mit dem iranischen Regime?
Das können sie schon machen. Das ist ja in erster Linie eine Sache der Finanzierung. Also Iran versucht halt, indem es Geldmittel zur Verfügung stellt, dann in die Moscheegemeinden einzuwirken. Aber wenn die Moscheegemeinden sagen, wir wollen kein Geld für euch, dann hat Iran im Prinzip damit nichts zu tun. Also das sind ja selbstverwaltete kleinere Zusammenschlüsse von Menschen. Die Gemeinde konstituiert sich in dem Sinne ja sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell. Da kann Iran, wenn die Gemeinde das selber nicht will, erstmal von außen überhaupt nichts machen. Insofern ist die Einflussnahme da sehr begrenzt, außer eben man öffnet sich der Einflussnahme und mit dem Geld kommt dann im Zweifel auch das mehr oder minder auf Linie sein.
In der Debatte um das IZH und auch um den Einfluss des iranischen Regimes in Deutschland habe ich den Eindruck, dass diejenigen, die sich da oft zu Wort melden, eher zu säkularen Iranern in der Diaspora hier in Deutschland gehören, die regimekritisch sind. Gibt es ja eben auch gläubige Schiiten hier, die sich dem Regime auch sehr kritisch gegenüberstellen?
Die gibt es auf jeden Fall. Die sind natürlich zahlenmäßig geringer, denn es hat ja einen Grund, warum Menschen den Iran verlassen. Und einer liegt eben darin, dass man den schiitischen Islam, wie er dort gelebt wird, so nicht mehr leben möchte, dass man für eine komplette Trennung von Religion und Staat eintritt. Das gilt aber für 80-90% der in Iran lebenden Iraner und Iranerinnen ja auch. Aber natürlich finden sie das prozentual dann in Deutschland noch mal sehr viel stärker. Aber es gibt auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr viele gläubige Schiiten, die gerade aufgrund ihrer Gläubigkeit sich von diesem Regime in Iran abwenden. Auch das ist schon ein sehr, sehr altes, ein sehr altbekanntes Phänomen, gerade was die Politisierung anbelangt, was die Verbindung zur Hezbollah anbelangt. Da gibt es natürlich dementsprechend in Deutschland sehr viele gläubige Menschen, die aber sagen, mit dieser Politisierung und der Ideologisierung des schiitischen Islams wollen wir nichts zu tun haben, die ja auch ein sehr, sehr neues Phänomen ist. Der schiitische Islam an sich ist ausgesprochen unpolitisch und auch gar nicht in Gemeinden oder so etwas organisiert. Das geht so weit, dass eigentlich nach orthodoxer schiitischer Auffassung man gar nicht zu einem Freitagsgebet gehen darf. Das Freitagsgebet darf tatsächlich erst abgehalten werden, wenn der 12. Imam, eine messiasähnliche Gestalt, auf die Erde zurückkehrt. Also ganz orthodoxer schiitischer Islam ist in dem Sinne wirklich relativ unorganisiert und bedarf keiner Gemeinde. Und das ist etwas, was dann gerade in der Diaspora auch wieder auflebt, weil die Frömmigkeit der Menschen sich dann eben auf das zwischen Gott und dem Menschen beschränkt und darauf aufbaut.
Gibt es da auch viele Debatten, Diskussionen, Auseinandersetzungen in der Diaspora zwischen den Gläubigen Schiiten und denjenigen, die sagen, sorry, Leute, mit dem schiitischen Islam, wie ihr ihn praktiziert, will ich überhaupt nichts zu tun haben, eben wegen der Erfahrung mit dem iranischen Regime?
Naja, ich glaube nicht, dass da ein wirklich offener Diskurs geführt wird. Das sind dann schon wirklich sehr unterschiedliche Gruppierungen, die in dem Sinne für sich bleiben. Es wird auf akademischer Ebene ein wenig ein Diskurs darüber geführt, weil ja nun eben auch islamische Theologie an deutschen Universitäten unterrichtet wird. Und da sind auch schiitische Professoren drunter, die das unterrichten. Und auch Studierende beider Konfessionen, die da zusammenkommen. Und auf dieser Ebene wird wahrscheinlich ein Diskurs geführt oder wird ein Diskurs geführt. Das weiß ich, aber es ist nicht so, dass die beiden Gruppierungen so sehr viel miteinander zu tun haben. Andererseits gibt es natürlich wie in Iran auch hier Familien, wo Teile der Familie sehr gläubig sind, sich dann an das Fasten halten beispielsweise oder täglich beten und andere Teile das überhaupt vollkommen ablehnen. Und das geht dann normalerweise ganz gut zusammen, solange es nicht politisch wird. Wenn es dann politisch wird, da tun sich oft Gräben auf, wobei sich eben auch unter den Iranerinnen hier in Deutschland vor allem Leute finden, die das gegenwärtige Regime in Iran ablehnen und die Politisierung und Ideologisierung des schiitischen Islams dort.
Nachdem das Bundesinnenministerium das Islamische Zentrum Hamburg verboten hat und auch die Gebäude beschlagnahmt hat, unter anderem eben die Blaue Moschee an der Hamburger Alster, gibt es nun Überlegungen, wofür diese Moschee nun, dieses Gebäude nun genutzt werden könnte. Was könnten Sie sich da vorstellen?
Man könnte das Gebäude ja der Schura Hamburg übergeben. Die Schura Hamburg ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Moscheegemeinden, sunnitisch wie auch schiitisch. Aus der Schura Hamburg ist das IZH ja ausgetreten vor einigen Monaten. Aber andere schiitische Gemeinden sind wahrscheinlich noch drin oder könnten eintreten. Und dann könnte das vielleicht ein Gebetsraum werden, der von allen Gemeinden, die zur Schura Hamburg gehören, gemeinsam genutzt werden kann. Das Gebäude bietet einige Vorteile, nämlich einen sehr, sehr großen Versammlungsraum, wo man auch sehr gut Vortragsreihen und sowas abhalten kann. Deswegen sind in der Vergangenheit sowieso immer schon sehr, sehr viele Veranstaltungen dort gemacht worden. Und wenn das dann zu einem gemeinsam genutzten Raum, Gebetsort, wie eben auch Veranstaltungsort für alle zur Schura gehörenden Gemeinden werden könnte, fände ich das eigentlich eine ganz hübsche Idee.
Nach dem Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg war das ein Gespräch mit der Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour über politischen und unpolitischen schiitischen Islam in Deutschland.